Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. In diesem Quartal beschäftigen wir uns mit den Korintherbriefen. Paulus zeigt uns darin, wie wir trotz Konflikte und Herausforderungen die Botschaft des Kreuzes im Alltag hochhalten können. Eine Einladung, die Antwort auf die schwierigsten Fragen unseres Lebens ganz neu in Jesus Christus zu finden. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu dem Lektionsgespräch, das wir heute hier miteinander haben werden. Meine Gäste sind der Jürgen, Heinz und die Esther. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ich bin René und wir haben heute drei ganz spannende Kapitel vor uns. 1. Korinther 12 bis 14. Bevor wir da einsteigen, werde ich ein Gebet sprechen. Unser großer Gott, danke Herr, dass wir miteinander dein Wort öffnen, lesen und daraus lernen dürfen. Die Kapitel, die wir vor uns haben, sind spannend, aber auch nicht allzu einfach. Bitte hilf uns, dass wir sie recht verstehen. So verstehen, wie du sie gemeint hast, dass dort, wo uns schwierige Verse erwarten, wir auch die Lösungen finden zu dem, was du uns eigentlich sagen möchtest. Danke, Herr, dass wir auch so vieles von dem damals in die heutige Zeit übertragen, daraus lernen können. Hilf uns bitte besonders bei der Anwendung, zu verstehen, was diese Texte, die jetzt schon fast 2000 Jahre alt sind, für uns heute zu bedeuten haben. Amen.
Amen.
1. Korinther 12 bis 14, das sind die drei Kapitel im Korintherbrief, die sich ganz besonders mit den geistlichen Gaben, den Diensten, den Ämtern befassen. Wir haben solche Abschnitte auch in anderen Briefen, an anderen Stellen. Vor allem bei Paulus ist es ein Anliegen. In seinen Briefen kommt das immer wieder vor. Und die verschiedenen Gemeinden haben verschiedene Hinweise nötig, um richtig damit umzugehen. Und wir wollen uns heute in 1. Korinther 12 mit einigen von diesen Hinweisen beschäftigen. Aber bevor wir das machen, habe ich eine grundsätzliche Frage an euch. Diese Sache mit diesen Gaben, den Diensten in Ämtern, das hat ja grundlegend mit Aufgabenteilung zu tun. Wir fangen mal an von den Gemeinden, die wir heute kennen. Welche Aufgaben in der Gemeinde kennt ihr denn? Interessant wäre vor allem eine gewisse Rangfolge, wenn ihr denn eine habt. Besonders wichtig, weniger wichtig. Aber sammeln wir einfach mal. Was gibt's da?
Naja, wichtig empfindet man meistens Leitungsaufgaben. Also alles, was leitende Abteilungen betrifft, eben Gemeindeleitung oder auch die Jugendleitung, die Kinderleitung, Kinderdiensteleitung. Und da würde ich jetzt gleich das Ranking anfangen. Ich persönlich empfinde alle Aufgaben, die mit Jugend und Kinder in der Gemeinde zu tun haben, als extrem wichtig, weil da geht es um die Zukunft.
So ist es.
Ein Ranking ist schwierig, finde ich, weil tatsächlich alle Aufgaben, und das bringt ja der Apostel Paulus dann auch so raus, alle Aufgaben ihren Platz haben. Also selbst wenn wir ein Ranking machten, ich bin auch deiner Meinung, Kinder und Jugend ist ganz oben, nicht wenn man ein Ranking macht, ist ganz klar. Aber letztlich brauche ich alles, was da auf dieser Wahlliste vorkommt, brauche ich. Nicht? Und wenn wir tatsächlich im Ernennungsausschuss gewisse Dinge nicht besetzen können, dann haben wir immer ein Problem. Da fühlen wir uns nicht wohl und wir wissen, irgendwo ist Sand im Getriebe. Also wir brauchen schon diese Dinge alle. Und der Apostel Paulus geht aber noch weiter. Da geht es nicht nur um die Aufgaben in der Gemeinde, sondern es geht tatsächlich um geistliche Begabungen, die über das Natürliche hinausgehen. Das heißt also, die Frage wäre, was ist da bei uns heute vergleichbar? Ich glaube, es gibt vergleichbare Dinge. Manche Dinge sind selten, aber trotzdem auch diese spirituelle Begabung in der Gemeinde, die nicht mit einem Amt verbunden ist, sondern die einfach vorhanden ist und sich zum Positiven auswirkt. Das gibt heute auch alles immer noch.
Und darüber wollen wir auch noch schwerpunktmäßig reden heute. Kinder und Jugend, ich glaube, wenn man eine Umfrage in der Gemeinde machen würde, egal in welcher Gemeinde, die meisten würden sagen, das ist ganz wichtig. Wie du sagst, ist das die Zukunft der Gemeinde. Jetzt könnte man dem gegenüberstellen, Dienst an den Alten, Besuche zum Beispiel bei den Kranken zu Hause, ist dann vielleicht nicht ganz so wichtig. Würde keiner von uns so sehen. Ja, wie du sagst, Heinz, ist alles wichtig. Ich möchte zwei Gemeinden, ich sage nicht die Namen, ich sage nicht wo, aber von zwei Gemeinden etwas erzählen. Eine Gemeinde, Wahlausschuss gewesen, man hat alles besetzen können, aber Heimatmissionsleiter, also Mission hier zu Hause, hat man nicht gefunden. Hat man offen gelassen. Entweder passiert es eh von alleine oder es läuft ja eh nichts. Hauptsache in der Gemeinde der Gottesdienst funktioniert. Das war so die Herangehensweise. Eine andere Gemeinde, eine große Gemeinde sogar, hat sich niemand gefunden, der bereit war, Gemeindeleiter zu sein. Es war vorher eh schon ein Team von mehreren Leuten, jetzt hat sich keiner gefunden. Der Gemeindeausschuss übernimmt es dann kurzerhand für die nächste Zeit, aber man merkt, so ist es nicht gedacht. Die Prozesse sind viel langsamer, wenn da auf einmal 12 Leute oder wie viele entscheiden müssen und nicht vielleicht 1, 2 oder 3. Und irgendwann haben sich dann welche gefunden. Heute reden wir ja manchmal auch schon von sich breitschlagen lassen für ein Amt, während das früher ganz anders aussah. Da gab es eher Bewerbungen darum. Ja, ich habe es schon mal erzählt an der Stelle, ganz kurz auch an dieser hier. Meine Oma hat mir erzählt, sie ist kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, 48, 49, durch ein BE in die Gemeinde gekommen. Der stand plötzlich vor der Tür, sie kam ins Gespräch und so, hat alles seinen Gang genommen. Und als sie in der Gemeinde aktiv werden wollte und wollte dort eine Kinderfreizeit leiten, musste sie sich bewerben. Um 2 Wochen mit so kleinen, wirklich anstrengenden Kindern, die auf solchen Freizeiten schier überhaupt keinen Schlafbedarf haben, um das machen zu dürfen, hat sie sich bewerben müssen. Und sie hat gesagt, es war eine Ehre, wenn man ausgewählt wurde. Ihr wisst, es sieht heute ein bisschen anders aus, ja? Nur so mal als ein Einstieg in das, was jetzt vor uns liegt in den nächsten Kapiteln. Denn da habe ich auch den Eindruck, wenn es um die Gemeinde Korinth geht, die waren vielleicht sogar in gewissem Maße stolz auf das, was sie hatten. Und sie mussten gebremst werden. Es musste geordnet werden. Damit haben wir es hier zu tun. Ja. Lesen wir mal die ersten Verse. Jürgen, würdest du beginnen, die 1. Korinther 12, die Verse 1 bis 6 zu lesen?
Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörtet, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja, fortgerissen wurdet. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, Fluch über Jesus. Und niemand sagen kann, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt.
Was würdet ihr sagen, ist der Hauptgedanke, speziell in Versen 4 bis 6? Um was geht es Paulus hier ganz besonders?
Ich habe den Eindruck, er versucht, einen Konkurrenzgedanken auszuschalten und sagt, alles ist auf einen Gott, auf einen Geist, auf einen Herrn zurückzuführen, auch wenn es sich verschieden ausdrückt. Mhm.
So dieser Gedanke, das alles hat einen Ursprung, Einheit, ja?
Ja. Mhm.
Wenn man jetzt ein bisschen zurückgehen würde noch im Korintherbrief, ich mach's mal kurz an der Stelle, sehen wir im 1. Kapitel, dieses Problem kommt nicht nur bei den geistlichen Gaben vor.
Ja.
Im 1. Kapitel hören wir ab Vers 11, Paulus ist bekannt geworden durch die Leute der Chloe, dass manche sagen, ich gehöre zu Paulus, die anderen zu Apollos oder zu Kephas. Also die Korinther scheinen irgendwie eine Neigung dazu gehabt zu haben, Uneinigkeit aufkommen zu lassen. Und die geistlichen Gaben, so scheint es hier, können ihren Teil dazu tun, dass manche sich vielleicht für wichtiger halten als andere. Und lesen wir mal, wie das hier weitergeht in den Versen 7 bis 11. Esther, würdest du das lesen?
Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, den anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist. Einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will.
Dankeschön. Jetzt sind wir hier mittendrin in diesen geistlichen Gaben. Wir haben eine gewisse Liste, vermutlich keine vollständige. Andernorts haben wir noch mal ein paar andere mit erwähnt. Mich würde interessieren, wenn ihr diese Gaben hier betrachtet, erkennt ihr hier gewisse Kategorien? Gibt es hier Unterschiede in den Arten der Gaben, die dargestellt sind?
Also hier spricht er ja nicht von Ämtern. Nicht? Die Ämter kommen dann weiter hinten im Text. Da kommt er dann so mit Amtsbezeichnungen. Aber jetzt noch nicht. Jetzt spricht er von Befähigungen. Ja. Richtig, Befähigungen. Und auffällig ist, gerade wenn man dann die 3 Kapitel im Zusammenhang zieht, dass die Sprachengabe ganz zum Schluss kommt. Mhm. Das ist, glaube ich, Absicht.
Und diese Gabe wird ja noch einen großen Raum in Kapitel 14 einnehmen, ja. Und das nicht nur positiv.
Ja, also das glaube ich, ist hier Absicht. Das will er ein bisschen runterdrücken. Mhm. Und die Korinther damals in ihrer Hafenstadt, das kann man sich heute noch gut vorstellen, wie Korinth liegt und was sich da abgespielt hat, war natürlich so am Tor zur Welt, nicht? Mhm. Zum jeden Fall zur mediterranen Welt. Und die konnten die Sprachengabe sehr gut gebrauchen und sehr gut verwenden. Aber natürlich sagt er nicht, Weisheit ist das Erste, was er sagt. Erkenntnis, Glaube, dann kommt Wunderheilung. Und dann erst die Weissagung und dann erst die Geister unterscheiden. Da kommt noch viel und dann am Schluss die Sprachen.
Ja.
Du hast nach den Kategorien noch gefragt. Für mich ist der Vers 8, dieses Wort der Weisheit, eher das Theoretische, also die theoretische Erkenntnis. Und dann der Glaube, auch als Geistesgabe, finde ich interessant, weil das ja Glaube als Gabe zu bekommen, das Glauben, also das finde ich interessant, dass das eine Befähigung ist. Und dann eben so praktische Dinge. So würde ich das jetzt auch kategorisieren. Also zuerst die Theorie, dann dieses Festhalten können als Gabe und dann die Praxis.
Wenn wir uns die ersten Gaben anschauen, die Weisheit, die Erkenntnis, den Glauben, dann sind das ja Dinge, die, wenn ich so bezeichnen darf, natürlich sind. Jeder hat ein gewisses Maß an Weisheit, an Erkenntnis oder an Glaube. Hier wird es aber als eine Gabe tituliert. Was dann kommt, ist Übernatürliches. Ich kann mir nicht aneignen, zu prophezeien oder Wunder zu tun. Das muss mir gegeben werden. Also zwei Kategorien, das Natürliche und dann führt er hin zum Übernatürlichen. Und bei dem Natürlichen haben wir es mit drei Gaben zu tun, von denen, ich denke, das kann man so sagen, jeder etwas abbekommen hat. Der eine mehr, der andere weniger. Und da würde mich jetzt interessieren, eure Meinung dazu, warum nennt ihr das eine Gabe, wenn es doch irgendwie eh jeder hat? Keiner ist in der Gemeinde, der nicht glaubt, oder? Sonst ist er nicht gläubig. Dann sind die in der Gemeinde. Ist das jetzt was Besonderes, was man hier erwähnen müsste?
Vielleicht wegen dem Vers 11. Weil es das ist, was Gott uns gibt. Also er erwähnt es vielleicht deswegen, weil er uns sagen möchte, ihr habt das vielleicht, ihr habt Weisheit, ihr glaubt, ihr habt Weisheit. In den Kapiteln davor haben wir Menschen besprochen, gefunden, die Erkenntnis hatten. Ihr glaubt, aber es ist alles von Gott kommend. Das heißt, selbst wenn es jeder hat, ist die Quelle nicht selbstverständlich, sondern Gott selbst.
Das ist ja davor auch schon in Vers 3, wo es heißt, du kannst nur Herr Jesus sagen im Heiligen Geist. Also es geht nur durch den Heiligen Geist. Oder eben dann diese Aufteilung in von 4 bis 6, Gnadengaben, Dienst und Wirkungen. Es kommt alles vom Heiligen Geist, von Gott, von Jesus. Wobei, ich weiß nicht, ob ich da verkehrt liege, aber von Vers 4 bis 6, da wird ja erwähnt, der Geist, der Herr und Gott. Wird da schon auf das angespielt, dass Heiliger Geist, Jesus und Gott, die ja schon unterschiedliche Dienste ausüben?
Das ist absolut möglich.
Dass wir eben auch eben unterschiedliche Dienste ausüben.
Ja,
das aber trotzdem danach einig sein können.
Und dass wir damit Gott abbilden, wenn wir uns in der Unterschiedlichkeit unserer Dienste und Befähigungen annehmen und nicht anfangen, ein Konkurrenzdenken aufkommen zu lassen.
Ja.
Jesus würde ja auch nicht sagen, ich habe mehr getan, ich bin ins Kreuz gegangen, der Vater hat nur zugeschaut.
Ja.
Wo wären wir da?
Ich hätte noch eine Idee zu dieser Frage mit der Teilung, nicht? Es gibt hier schon Weisheit und es gibt hier Erkenntnis und es gibt Glauben. Ich denke aber, dass es hier um Dinge geht, die könnte ich ja auch natürlich haben, aber indem sie im Besonderen in den Dienst Gottes gestellt werden, wird es zu einer geistlichen Gabe. Auch wenn man die anderen Ämteraufzählungen nimmt, von Römer 12, von Epheserbrief, dann gibt es da auch Sachen wie, was weiß ich, Gastfreundschaft oder so irgendwas, was da genannt wird als Gabe. Ja?
Ja.
Und dann merkst, ja gut, das ist vielleicht im Leben normal nur ein Talent, das Menschen haben. Aber wenn es in den Dienst Gottes gestellt wird, dein Talent, dann wird es zu einer geistlichen Gabe. Und manche dieser geistlichen Gaben sind so dermaßen übernatürlich und können so überhaupt nicht aus uns selbst kommen, dass wir nicht mehr darüber diskutieren können dann.
Ja. Und bei anderem wiederum ist es gut, dass Paulus uns bewusst macht, auch das ist eine göttliche Gabe. Ja. Ich bin nicht einfach so weise oder habe viel Erkenntnis aus mir heraus. Ja. Gott hat mir das erschlossen und gegeben. Denk mal ins Buch der Sprüche, wo ganz klar wird, ja, dass der Ursprung aller Erkenntnis die Furcht des Herrn ist. Ohne ihn kann ich nicht wirklich erkennen, was erkennenswürdig ist. Es gab damals noch keinen Begriff für Intelligenz, wie wir das heute kennen. Vielleicht will er das auch umschreiben und will damit sagen, Leute, die eine große Intelligenz besitzen, die Weise, die sind, viel Erkenntnis haben, die sollten das in den Dienst Gottes stellen, damit es geheiligt, geadelt wird. Ja, ist dann auch was ganz Besonderes. Das hast du ist ja schon Vers 11 angesprochen, da hören wir, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Wir hören in Vers 7, dass es zum Nutzen aller gegeben wird. Jetzt würde mich interessieren, von diesen Gaben, die wir hier haben in den Versen 8 bis 10, welche Gaben haltet ihr für besonders nützlich zum Dienst aller?
Ich bin sowieso kein Freund von diesen Listen, wie am Anfang schon, aber da hat es der Heinz schon erwähnt, weil es ist alles wichtig, es hat alles seine Bedeutung. Mhm. Weil ich finde immer die Gefahr, wenn du etwas behauptest, das ist jetzt wichtiger als das andere, dass du Leute sehr schnell, wie soll ich sagen, vor den Kopf stößt oder so das Gefühl gibst, okay, du bist jetzt nicht so wichtig, als wie der Heinz zum Beispiel, weil Heinz das und das macht und du nicht und so weiter und so fort. Du machst ja nur das eine. Ja, da wäre ich sehr vorsichtig mit. Und ich glaube, dass einfach alles seine Wichtigkeit hat und seine Bedeutung.
Das Thema des Priorisierens kommt einfach aus der Praxis, weil du in der Praxis natürlich nur begrenzte Kräfte zur Verfügung hast und schauen musst, okay, was ist jetzt an diesem Punkt wichtiger als etwas anderes. Aber darum finde ich das in diesem Kapitel so bedeutsam und überhaupt, immer wenn eine Diskussion kommt, ja und die und man soll, dann kommt immer dieser Punkt, alles kommt von Gott. Mhm. Und das ist euer Zentrum, auf das ihr euch immer zurückziehen sollt. Mhm. Egal, ob es die Starken sind, die auf die Schwachen Rücksicht nehmen oder es ganz egal, es geht immer um dieses Zentrum. Und ich glaube, das ist das, was uns in der Praxis auch helfen kann dann, wenn wir priorisieren müssen, dass uns das irgendwie bewusst ist und dass wir aus diesem Geist heraus versuchen, mit den Augen Jesu zu sehen, was wir natürlich nicht immer genau wissen, aber es wenigstens versuchen.
Ich würde meine vorige Frage gerade mal ein bisschen umformulieren als persönlicher gestalten. Wir handeln sehr häufig intuitiv pragmatisch, ohne dass wir das wollen. Da kommt ein Ranking ganz oft. Ich muss eine Entscheidung treffen, ich habe nur dieses Maß an Zeit oder an Geld, ich muss priorisieren. Wenn ihr euch eine Gabe aussuchen dürftet, welche wäre das?
Das ist schwierig.
Deshalb stelle ich die Frage. Das zeigt ja eben auch von viel, was genau von denen, okay. Ja. Auch was Priorisieren angeht. Natürlich hat es auch mit euch als Typ zu tun, als Person, aber das würde mich sehr interessieren.
Aber weißt du, ich habe mir vorher das gedacht, was würde ich hier, und immer gedacht, ich fühle mich von allem angezogen. Ich kann mich da nicht entscheiden. Mhm.
Würde es einfach Gott überlassen, entscheid du für mich. Ja?
Sag lieber Gott, was soll ich tun?
Ja. Ich glaube, das ist Gottes liebstes Werkzeug.
Der Paulus sagt dann schon, strebet nach den Gaben, am allermeisten aber. Also es ist schon interessant, diese Stelle, nicht? Aber ich tue mir da wirklich schwer. Für mich ist das alles interessant. Wenn es da losgeht mit Weisheit, bin ich schon eigentlich im Bann von diesem Gedanken. Mhm. Und dann Erkenntnis und dann Glauben. Mhm. Das ist alles faszinierend. Sehr faszinierend, die Gabe Geister zu unterscheiden. Mhm. Finde ich sehr faszinierend.
Mhm. Ich glaube, es wäre schwer, wenn wir sagen müssten, auf was würde ich ganz verzichten.
Ja.
Man möchte auf nichts wirklich verzichten, aber vielleicht gibt es eines, wo man sagt, hey, das wäre es für mich. Hast du was, Jürgen?
Nein, ich schließe mich da beim Heinz an. Es ist schwierig, da Heinz rauszunehmen und zu sagen, okay, das ist mir jetzt wichtiger als die anderen.
Okay, ich merke, ihr weicht da so ein wenig auf. Ich würde das aufnehmen, Heinz, was du gesagt hast, Kapitel 14, Vers 1, da sagt Paulus nämlich, strebt nach der Liebe, bemüht euch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten aber, jetzt das haben wir so ein Ranking, dass ihr Weissagt.
Weissagen.
Und wir haben dann die Gegenüberstellung Weissagung und Zungenrede, warum das so ist, können wir vielleicht noch drauf eingehen, wenn die Zeit es zulässt. Da haben wir schon eine Gabe, die besonders hervorgehoben wird. Und schauen wir uns die Gaben in der Bibel an. Bei den vielen, jetzt sage ich schon, den Propheten, die wir dort haben, wird eines klar. Die Gabe, die Gott wohl am meisten dient, über die Heilsgeschichte hinweg ist, wenn er jemanden zu einem Propheten beruft.
Die Verkündigung.
Ja. Du wolltest noch was sagen, Esther?
Ja, ich bin offensichtlich die sich am ehesten festlegt. Wahrscheinlich der einfachste Geist hier. Aber für mich ist schon dieser... Also mich spricht das total an, dieses Glauben, ja, dass Gott mir Glauben schenken möchte, dass Gott mir helfen möchte, an ihm festzuhalten. Das finde ich so ganz existenziell, wenn du jetzt sagst, was spricht mich jetzt am meisten an, ganz praktisch. Und das ist für mich diese Fähigkeit, an ihm zu glauben, also an ihm festzuhalten, wollte ich sagen, und die Fähigkeit, ihm zu glauben.
Ich will mich auch outen, wenn ich was aussuchen dürfte. Es wären zwei, von denen ich glaube, sind eng verbunden, Erkenntnis und Prophetie. Prophetie, weil man einer Weise in Gottes Geheimnisse, in seine Vorsehung, in die Zukunft oder in sein Denken eintaucht, wie mit keiner anderen Gabe. Und die Erkenntnis, weil man eben da in der Tiefe verstehen kann, wie Gott ist, wie der Heilsplan ist, wie das Leben zu interpretieren ist. Das ist einfach, das fasziniert mich unwahrscheinlich. Obwohl ich, Heinz, da muss ich auch dir oder auch Jürgen recht geben, ich täte mich schwer, die anderen Gaben auszuschließen. Mhm. Die sind auch wichtig, ja. Gehen wir ein bisschen weiter. Es kommt ja noch einiges in diesem und auch in den nächsten beiden Kapiteln. Die Verse 12 bis 14. Heinz, würdest du die lesen?
Denn gleich wie ein Leib ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder aber des Leibes, wiewohl ihre viel sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Knechte oder Freie und sind alle zu einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele.
Und Vers 26 bitte noch.
Und so ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und so ein Glied wird herrlich gehalten, so freuen sich alle Glieder mit.
Ja. Inwieweit haltet ihr diese Analogie des Körpers als ein Sinnbild für die Gemeinde? Für das Mitfreuen, das Mitleiden? Inwieweit haltet ihr das für angemessen, für passend, für zutreffend?
Sehr gut, weil ich sehe das in täglichen Arbeit. Mit meinen Patienten.
Physiotherapeut, ja.
da siehst du genau das. Alles ist wichtig. Und wenn du irgendwo ein Leiden hast, leidet der ganze Körper und leidet die Psyche und leidet der ganze Mensch. Und das sehe ich eben auch hier, was er damit zeigen will. Wenn in der Gemeinde irgendwo etwas nicht funktioniert, leidet die ganze Gemeinde. Wenn es funktioniert, profitiert die ganze Gemeinde davon. Und deshalb finde ich, es ein sehr gutes Bild, was er da benutzt.
Ich muss mir da auch gleich aus meinem Berufsumfeld anschließen. Ich habe diesen Text immer wieder genommen. Ich unterrichte hauptsächlich in der Mittelschule. Und es ist so ein Alter, wo, gerade wenn es um wichtige Lehren geht oder wichtige Schlussfolgerungen, die man ihnen versucht nahezulegen, den Schülerinnen und Schülern, ist es so wichtig, praktische Dinge zu nehmen. Und dieser Text, gerade wenn es um das Miteinander geht, um Klassengemeinschaft, um das Thematisieren von Mobbing, dann ist dieser Text immer für die Schüler etwas, wo sie andocken können. Ja, ich bin so dankbar, auch in einer Schule zu unterrichten, wo ich das einfach darf, wo ich die Bibel hernehmen darf und soll und sagen kann, schauen wir mal, was uns die Bibel sagt. Und das verstehen sie. Dieses, ich bin die Hand und der andere ist der Fuß und wir müssen jetzt gemeinsam vorankommen, damit wir ein Tor schießen zum Beispiel oder was auch immer. Und dann wird es klar, dass wir zusammenarbeiten müssen und dass wir nicht gegeneinander arbeiten. Und wenn einer von uns leidet, ist unsere ganze Schule krank. Und das ist, also ich bin so dankbar für dieses Bild. Ich habe das schon ganz oft verwendet in Klassengesprächen.
Ja, und vor allem, da wäre ich wieder bei dem, was wir vorher gehabt haben mit Ranking, weil was würdest du jetzt bei deinem Körper für ein Ranking machen? Was ist wichtiger? Ja, das eine kann nicht ohne dem anderen. Also kannst du zumindest ein Gehirn haben, aber wenn du kein Herz hast, funktioniert es auch nicht und so weiter und so fort.
Ich kann ohne mein Leben, aber schön ist es nicht. Ja, ja, das wird klar.
Ja, und dann kommst du auch nicht voran.
Ja, also wo du es gerade mit dem Sport ansprichst, Esther, ich habe sehr viel Fußball gespielt früher und das war, also gerade in der Zeit noch als Kind, als jeder gespielt hat, der einfach zusammenlebte auf einem Dorf, da gab es immer ein paar Spieler, die waren ganz zuverlässig da, aber die waren einfach nicht gut. Und du hast gemerkt, dass das die ganze Mannschaft leidet darunter. Du kommst nicht voran, weil du hast auf ein paar Positionen Leute, die kriegen es einfach nicht hin. Und wenn man dann in höhere Klassen wechselt und hat wirklich gute Spieler, merkt man, wie wunderbar das klappt, wenn jede Position gut besetzt ist. Und so wünsche ich mir Gemeinde, so wünscht Paulus sich Gemeinde. Will aber noch auf meine Frage zurückkommen, ein bisschen provokativer vielleicht auch formulieren. Was Paulus hier sagt, ist ein Bild, das sollte idealerweise so sein. Ich sage euch jetzt auch aus meiner pastoralen Erfahrung, wir haben schon mehr als nur ein Gemeindeglied anvertraut. Wenn ich nicht komme, sieht das keiner. Wenn ich krank bin, kümmert sich keiner. Ich habe die Begabung, ich könnte das Amt vielleicht machen, gefragt wurde ich aber nie. Ihr kennt das sicherlich auch. Es scheint so zu sein, dass so mancherorts der Schuh drückt, irgendwas nicht passt, irgendein Glied krank ist, aber es nimmt keiner wirklich wahr. Mich würde interessieren, was man da tun kann, damit das so nicht passiert. Dass der Körper wirklich auch sensibel genug ist, zu spüren, wo der Schuh drückt, wo man vielleicht was tun sollte. Was braucht es dafür?
Es kann ja schon vorkommen, das wollen wir ja nicht leugnen, dass in einer Gemeinde ein gewisses Desinteresse an der Gesamtgemeinschaft da ist bei vielen oder dass ein gewisser Snobismus in einer Gemeinde vorherrscht. Das gibt es. Aber es gibt auch viele Beschwerden über, wie kalt und lieblos die Gemeinde ist. die mehr mit dem Einzelnen, der diese Beschwerden äußert, zu tun haben als mit der Realität. Es ist dann oft so, ich höre zum Beispiel aus einer Gemeinde, das ist ja furchtbar, wie lieblos hier die Leute sind, kenne das aber ein bisschen besser und weiß, wie viel da los ist und wie sich die alle umeinander kümmern.
Ja.
Das gibt alles. Und darum höre ich da immer so mit sehr viel Empathie zu und denke mir dann, naja, auf jeden Fall lass mir jetzt den spüren, dass man wirklich an seinem Elend Interesse hat und so, das ist wichtig und so. Und wenn er wirklich vernachlässigt worden ist, dann muss man das verbessern. Aber man muss auch die Leute unterstützen, die schon alles geben. Wir haben Geschwister, die machen eine Leistung in der Gemeinde, die ist mit einem halben Beruf vergleichbar.
Absolut.
Die verbringen 15 bis 20 Stunden in der Woche im Dienst für die Gemeinde. Das ist unvorstellbar bei dem, was sie sonst auch noch leisten müssen. Und das ist auf jeden Fall wahr. Dass würde man den Dienst dieser Leute nicht haben, dann hätte man in der Gemeinde eine ganz andere Situation. Also es gibt leider alles, es gibt tatsächlich diese Schattenseiten, aber es gibt auch viel Gutes.
Ich glaube aber schon auch aus der Gemeinde Wirklichkeit heraus, dass das Thema der Wertschätzung und des Ausdrückens der Wertschätzung schon ein oft vernachlässigtes ist. Ja, es ist vielleicht, uns ist das bewusst, dass wir alle notwendig sind. Wir denken es vielleicht aus, aber wie oft drücken wir es aus? Wir hatten das jetzt mal kürzlich bei uns in der Gemeinde. Da hat der Gottesdienstleiter in der Früh die Aufgabe gegeben, an dem heutigen Vormittag ganz bewusst auszudrücken, wenn wir den anderen schätzen, wenn wir dem anderen für etwas dankbar sind. Ganz konkret an dem Sabbatvormittag hat uns das ans Herz gelegt, zwischen zwei Liedern am Anfang. Und das war für mich sehr interessant, weil ich habe das wirklich gemerkt, dass einfach in der Gemeinde an diesem Tag diese Wertschätzung viel höher gestanden ist. Und da hat mir jemand etwas gesagt, was mir noch nie diese Person gesagt hat. Aber ich wusste gar nicht, dass die das denkt. Und es war einfach, und ich glaube, dass diese Ermutigung, und gerade wenn man vielleicht in Leitungspositionen ist, kann man das auch bewusst fördern, diesen Stil und diesen Betriebsstimmung der Wertschätzung. Und ich glaube, dass es dann zu solchen Problemen weniger kommt.
Ja, vor allem, ich glaube auch, es liegt an beiden Seiten. Nicht nur Gemeinde selber, wobei ja die Frage ist, ja, wer ist die Gemeinde? Die Gemeinde ist jeder Einzelne. Und da sehe ich halt dann auch die Verantwortung bei jedem Einzelnen. Bring dich halt ein, wie du zum Beispiel erwähnt hast. Ich werde nicht bemerkt, wenn ich zu Hause bleibe, interessiert es auch niemanden. Ja, aber dann mach halt du den ersten Schritt, bring dich ein. Ich finde, beide Seiten, ja, die Wertschätzung von der Gemeinde selber, von den Menschen selber, ich will es mal so formulieren, bei der Gemeinde ist ja jeder Einzelne. Und dann geh du selber in die Gemeinde rein und bring dich halt so gut wie möglich ein. Also du bist schon auch in der Pflicht, würde ich jetzt mal behaupten. Bring dich da ein, wo es geht. Oder wenn du sagst, die ist lieblos, ja, dann geh rein und bring lieber rein. Mach halt das, was in deiner Macht steht. Aber, Entschuldigung, dass ich jetzt sage, aber jammern nicht immer.
Jammern verbessert das Leben halt auch nicht.
Ja, sondern halt
wie du sagst, muss schon auch irgendwie dann, man kann sich nicht beschweren, keine Freunde zu haben, aber geht auf niemanden zu. Man muss auch einen Schritt machen. Manchmal mag das nicht möglich sein, vielleicht eine ernste Erkrankung. Ich habe ein paar Beispiele oder genannt, dass es da so Beispiele gibt. Ich denke da auch an welche, die wollten gerne, dass diese Person sich meldet. Da hat sich die Familie gekümmert, die Kinder, die Eltern, Geschwister, die nahestanden, die auch die erste Verantwortung haben. Aber er wollte gerne, dass der Prediger anruft oder der Gemeindeleiter anruft oder wer auch immer. Und dann kommt so eine gewisse Befindlichkeit mit rein und dann eine Empfindlichkeit, mit der man vielleicht sagt, ja, die nehme ich nicht wirklich ernst. Also da muss man sich auch selbst prüfen, da bin ich ganz bei dir, Jürgen. Esther, du hast es vorher schon angesprochen, wie wertvoll es ist, wenn man auch Wertschätzung weitergibt. Ich glaube, dass Paulus das hier vorhat in diesem Kapitel und deshalb dann auch, lass uns mal dorthin gehen, in Kapitel 13 über die Liebe spricht. Mir geht's jetzt hier vor allem um die ersten Verse. Jürgen, willst du die lesen? Die Verse 1 bis 3. Und da achten wir mal drauf auch, was er hier sagt zu der Art, wie Ämter ausgeübt werden, oder Gaben ausgeübt werden. Bitte.
Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder ein schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts.
Ja. Paulus ist hier, dieser Gedanke offenbar sehr, sehr wichtig, dass das Motiv wirklich entscheidend ist. Warum ist das so wichtig? Kann man nicht sagen, wenn jemand all seine Habe hergibt für die Armen, ist das an sich schon wertvoll? Warum sagt Paulus, es ist nichts wert, wenn es nicht mit Liebe geschieht?
Ich bin erst vor kurzem draufgekommen, dass dieses Kapitel mit einem Doppelpunkt beginnt. Das hat mich fasziniert. Das habe ich wirklich, das ist eine ganz neue Erkenntnis von mir gewesen, dass im Prinzip diese Geistesgaben und die vielen Glieder in einem Leib, dass das mit Doppelpunkt nur funktioniert, nämlich mit der Liebe. Das heißt, im Prinzip das, was wir vorher besprochen haben, diese sieht man einander, arbeitet man gut zusammen, füllt jeder seinen Platz aus, wertschätzt man einander. Das ist eigentlich, hat als Basis diese Liebe, die eben in ihrer Perfektheit nur von Gott kommt.
Die Liebe ist der köstlichere Weg, nicht von dem er am Schluss da redet, in 31. Der köstlichere Weg, den er zeigen will. Und dann erzählt er das mit der Liebe, dass das eben so wichtig ist. Das ist der köstlichere Weg.
Richtig, also das ist schon wichtig. Gut, dass du sagst, Esther, wir haben diesen Kapitel Umbruch. Und der macht uns manchmal schwer, weil wir denken, es käme ein neuer Sinnabschnitt, was aber gar nicht der Fall ist. Nein. Hier haben wir wirklich Kapitel 12, Vers 31, strebt eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben. Wir haben wieder diese Ranking. Jetzt versteht ihr, warum ich schon zweimal darauf zu sprechen kam. Ja? Und ich will euch einen noch vortrefflicheren Weg zeigen. Doppelpunkt. Und dann kommt das sogenannte Hohelied der Liebe. Inwiefern ist das vortrefflicher, was er uns hier in diesen, vor allem ersten drei Versen sagt?
Ich finde, weil es immer wichtig ist, mit welcher Motivation mache ich etwas. Ich kann vieles im Glauben machen oder als Christ machen, aber die Frage ist, ja, mit welcher Motivation dahinter? Und ich glaube, die beste Motivation ist einfach aus Liebe heraus. Weil ich kann jetzt dann, wie eben, den Armen mein ganzes Geld geben, weil ich glaube, ich bin Christ und ich sollte das machen. Oder ich mache es einfach aus wirklich tiefe Überzeugung aus Liebe heraus, weil ich es gern mache und halt in anderen Dingen das Gleiche. Es macht einen riesen Unterschied, ob ich das aus Liebe heraus mache, auch Erkenntnis weitergeben oder Prophetie in Liebe weitergeben, als einfach nur Prophetie, die um die Ohren schmeißen und mit Zahlen um mich schmeißen. Die Liebe macht einen riesen Unterschied.
Dürfen nicht vergessen, es ist Dienst der Menschen. Nicht Dienst an einem Gegenstand.
Ich würde es mal praktisches Beispiel, wenn du jetzt eine Beziehung bist. Ich kann alle Bücher lesen über Beziehung mit einer Frau, in der Ehe und so weiter. Aber wenn die Liebe nicht mit reinkommt, was bringt mir das Ganze? Dann bringt es mir nichts. Ich habe viele Erkenntnisse und Weisheit, aber
wird sie auch nicht glücklich machen, wenn ich auch so gut koche und alles ordentlich halte daheim und schön Urlaub fahre mit ihr. Sie muss merken, dass ich sie liebe. Ja. Muss ich gerade ein Beispiel erzählen. Ich habe Zivildienst gemacht, als ich 18, 19 Jahre alt war. Habe das gemacht bei der Caritas. Viele gute Leute dort und eine tolle Arbeit. Ich habe aber auch Leute kennengelernt, die haben sich um die Pflege von Älteren gekümmert oder verschiedene Anliegen, die hatten, einkaufen gehen, sauber machen und so weiter. Die hatten alles nur keine Liebe. Das war bestenfalls Pflichtbewusstsein, schlechtestenfalls vielleicht Angst vor Strafe. Waren einige dabei sehr streng denkende Katholiken, die vermutlich einfach Angst hatten, wenn ich nicht diesen Dienst tue, wer weiß, was mir dann mal blüht im Jenseits. Bei manchen zumindest klang das so raus. Und da habe ich gemerkt, wenn ich die jetzt, oder habe ich so mir vorgestellt, wenn ich die bei mir hätte, die kämen, um für mich einzukaufen, zu putzen oder mich zu pflegen, ich wäre froh, wenn sie wieder raus sind. Und ich habe andere kennengelernt, wo ich dachte, hey, da geht die Sonne auf, wenn die reinkommen. Und das merkt man der Art und Weise. Die haben das Gleiche gemacht. Die haben geputzt, die haben gekocht, die haben eingekauft, die haben die Klamotten gewechselt, aber es war was ganz anderes. Die Wirkung auf die Person.
Ja, und Jesus selbst sagt ja, ihr werdet an der Liebe erkennen, dass ihr meine Nachfolger seid, dass ihr meine Jünger seid.
Ja.
Das macht einen Unterschied.
Wir haben hier schon ziemlich radikale Aussagen von ihm. Er sagt in Vers 1, es ist dann wie ein tönendes Erz, eine klingende Schelle. Er sagt in Vers 2, es ist nicht, selbst wenn ich allen Glauben, alle Erkenntnis habe. Und Vers 3 haben wir schon gesprochen, wenn ich alles hingäbe, die Armen zu speisen, würde verbrannt. Es würde mir alles überhaupt nichts nützen. So, jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind in einem Nominierungsausschuss. Es geht darum, Ämter neu zu besetzen. Wir haben jetzt Einzelne, die sind super begabt. Aber wir merken, was den Charakter angeht und diese liebevolle Wesen, sind da starke Defizite. Was wäre jetzt wichtiger? Würden wir eher darauf achten, dass sie die Begabung haben, die für ein Amt notwendig ist? Oder würden wir sagen, ist die Liebe nicht genügend gegeben? Wird es vielleicht sogar eher unbesetzt gelassen? Was ist wichtiger?
Ich persönlich, weil ich das schon mal gehört habe, würde es sogar eher besser finden, eine Position unbesetzt zu lassen, als falsch zu besetzen. Da lasse ich lieber etwas unbesetzt und warte, bis jemand kommt, der wirklich geeignet ist dafür, als jemanden da reinzustecken, der vielleicht die Fähigkeit hat, aber es fehlt eben die Liebe oder die Motivation oder was auch immer. Oder der wird dazu gedrängt. Gedrängt halt. Und wie gesagt, ich glaube, es wäre sogar teilweise besser, einfach unbesetzt zu lassen und zu warten.
Ich habe da aber jetzt eine ganz praktische Frage an euch. Also wenn man in solchen Ausschüssen schon mal gesessen ist und weiß, wie das immer dann ist, dann schlägt man vor oder es wird vorgeschlagen, dann diskutiert man drüber. Wie kann man einen Menschen gerecht beurteilen in so einer Situation? Also ich finde das immer extrem herausfordernd, weil das so trotzdem so subjektiv ist. Wie kann man, weil du sagst, lieber unbesetzt als falsch besetzt, gebe ich dir recht, super Theorie. Aber wie finde ich jetzt heraus, dass das falsch wäre?
Ich denke, das ist ja genau die Frage, was ist los mit einem Ausschuss? Ich habe mal die Gelegenheit gehabt, jemanden zu fragen, der sich darüber aufgeregt hat, was dein Ausschuss entscheidet. Sag ich, wer sitzt im Ausschuss? Die erste Frage ist, ist ein Ausschuss irrtumsfähig? Und da müssen wir alle sagen, ja, natürlich ist ein Ausschuss irrtumsfähig.
Aber auch wenn er gebetet hat?
Auch wenn er gebetet hat, ist er irrtumsfähig, ja, ganz sicher. Aber trotzdem dürfen wir auch darauf vertrauen, wenn Ausschüsse gut zusammengesetzt sind, dass ja doch der Heilige Geist eine Wirkung in diesem Ausschuss hat. Das heißt, da sitzen lauter Leute zusammen. Ich habe mir ja den Ausschuss nicht ausgesucht. Der wird irgendwie gewählt. Da sind so viele dabei bei dieser Wahl. Das kann man auch nicht manipulieren. Und dann sitzen die halt alle zusammen. Und für mich ist dann ein Einwand, der kommt, auch ein Wink des Heiligen Geistes. Weil wenn der diese Einwand von mir nicht ernst genommen würde, dann wäre ich vielleicht vergesslich oder unachtsam. Und vielleicht ist genau das der Einspruch des Heiligen Geistes, der in diesem Einwand kommt. So. Also ich muss da einfach alles, aber es kann natürlich auch sein, dass in einem Ausschuss ein Einwand kommt, der ist völlig irrelevant. Das gibt ja auch nicht. Also wir können da nicht herum sagen, immer alles toll und alles ist es nicht. Ich denke, man darf diese beiden Sachen, da komme ich auf deine Frage, René, nicht gegeneinander ausspielen. Es ist natürlich klar, dass wenn jemand super begabt ist, aber er hat die charakterliche Eignung nicht, dass man den dann nicht nehmen kann. Weil das wird in der Gemeinde keinen Frieden bringen, selbst wenn der eine super Gabe hat. Auf der anderen Seite aber, das andere Extrem, jemand ist eine ganz liebe Person, aber der kriegt nichts weiter. Das ist auch völlig unmöglich. Also was wir da machen müssen, ist tatsächlich, dass wir nach Leuten suchen, wo das schön in einem guten Verhältnis zusammenpassen.
Und das Verhältnis wird mal mehr auf Seiten der Kompetenz, mal mehr auf Seiten des Charakters sein. Aber es muss eine gute Ausgewogenheit sein, die für alle hoffentlich mehr als nur erträglich ist. Und so mancher wird in ein Amt einfach auch hineinwachsen, auch charakterlich reifen, wenn er vielleicht die Verantwortung plötzlich für eine Kindergruppe hat, für eine Jugendgruppe hat, für die Erwachsenen, für die älteren Menschen, wie auch immer, der wird dann noch lernen, mit denen umzugehen. Weshalb ich es übrigens so vermisse, dass Zivildienst in Deutschland, wo ich herkomme, jetzt so lange ausgesetzt war. Ich fand das super in meiner Zeit, bei vielen meiner Schulfreunde auch. Wir hätten nie daran gedacht, uns jetzt im Alter von 18, 19 Jahren, wo man meint, man könnte die Welt erobern, uns um alte und kranke Menschen zu kümmern. Und auf einmal stehst du dann im Bett von den Leuten und musst die Bettpfanne wechseln. Ja, und du musst ihnen helfen, sich anzuziehen, weil es nicht mehr geht. Und du bist konfrontiert mit dem Ende des Lebens und auch damit, dass andere Menschen deine Hilfe brauchen. Unwahrscheinlich heilsam.
Ja.
Und ich glaube, so kann es auch in der Gemeinde sein. Vielleicht manchen, denen man es erstmal nicht zutraut, zu sagen, wir wählen dich mal. Ist ja bei uns deshalb auch extra nur ein, höchstens zwei Jahre so eine Amtszeit. Natürlich mit Bestätigung, wenn man das möchte, wenn alles gut läuft. Aber da kann man jemandem auch sagen, du, wir sehen dich da, wir glauben, du könntest das hinkriegen. Wachs einfach rein in diese Verantwortung. Und das finde ich auch gut. Ich weiß nicht, wo ich heute stünde, wenn ich nicht schon in frühem Alter gefragt worden wäre für so manches Amt und gemerkt habe, ich kann das, ich wachse da rein. Das ist ganz wichtig auch für den Selbstwert. Bleibt nicht mehr viel Zeit, möchte aber über eine Gabe noch reden. In Kapitel 14 geht es um die Gegenüberstellung von den Gaben der Zungenrede und der Prophetie. Und das Rennen macht ganz klar die Prophetie. Paulus ist da sehr deutlich. In den letzten ein, zwei Minuten, die uns bleiben, würde ich deshalb gerne einfach eine Frage dazu stellen. Ich hoffe, wir kriegen das noch einigermaßen hin, auch wenn die Frage nicht so einfach ist. Wenn die Prophetie so wichtig ist, dass Paulus in 1. Korinther 14 sogar sagt, strebt danach. Und er sagt uns dann übrigens auch später in Vers 13, wie das geht, ja, wenn einer in Sprachen redet, der bete, dass er es auch auslegen kann. Also das Gebet ist der Schlüssel dazu, weitere Gaben zu erhalten. So streben wir danach. So, wenn wir danach streben sollen, und ich schaue mir unsere eigene Gemeinde an. Wir hatten eine ganz wertvolle, wichtige, große Prophetin, die unwahrscheinlich langen, wertvollen Dienst getan hat. Bis 1915 und dann ist Ende gewesen. Und dann hat man darauf gewartet, ob vielleicht jemand anderes aufsteht. Wir haben über 100 Jahre später. Es ist kein anderer aufgestanden, nicht von dem Kaliber. Was es schon gibt in unseren Gemeinden, auch gar nicht so wenig, ist, dass jemand mal einen Traum hat, einen prophetischen, wo es eine Wegweisung gibt. Mich würde interessieren, was ihr davon haltet, was ihr glaubt, warum wir in unserer Gemeinde ganz konkret und ganz praktisch seit über 100 Jahren keinen neuen Propheten hatten. Und mich würde interessieren, wenn ihr dazu berufen werden würdet, würdet ihr Juhu schreien oder eher bitte nicht ich?
Also wir kennen ja das Leben dieser Leute, die ein solches Amt haben, quer durch die Bibel und auch kirchengeschichtlich und bis eben hin zu Ellen White. Und die haben alle ein schweres Leben gehabt.
Ja.
Also wer ein bisschen Verstand hat, wird sich das nicht wünschen. So denke ich. Aber wenn Gott auf einen zugeht, gerade auch die Berufungsgeschichte von Ellen White lässt das ja durchblicken, wenn Gott auf dich dann zugeht, ja, welche Wahl hast du dann?
Ja. Sie hätte sich ja auch nicht ausgesucht.
Sie hat sich auch nicht ausgesucht. Also welche Wahl hat man dann? Man hat eigentlich keine. Und wir sehen ja niemanden, der den Ruf Gottes erfolgreich abgelehnt und ein
glückliches
Gemeindeglied geblieben wäre. Das, nee. Diese Geschichte gibt es nicht.
Ja.
Und von daher glaube ich, wir müssten das wohl annehmen. Aber ich glaube auch, dass niemand von uns das sich freiwillig wünscht. Mhm. Weil eine große Verantwortung damit verbunden ist. Und ja,
und heute noch größer, aber über 20 Millionen Adventisten,
ja.
Nochmal mehr, die auch Gottesdienstbesucher sind und so viele Anliegen, die es da gäbe. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie voll der Postkasten der E-Mails wäre, wie viele Leute vor der Tür stünden und angemeldet. Man ist irgendwo unterwegs und irgendwer lauert dir auf und sagt, ich brauche aber ganz, ganz dringend eine Wegweisung. Das wäre heute sicherlich noch mal viel schwerer als vor über 100 Jahren.
Ja. Und es gibt ja vieles, das müssen wir auch ehrlich zugeben, worüber wir einfach noch inhaltlich diskutieren. Also wenn der liebe Gott uns eine Wegweisung gegeben hat und wir haben die noch nicht mal ganz verarbeitet, ja. Was nützte uns eine neue? So Hört ehrlich müssen wir auch sein.
Nicht? Ja. Ja. Damit beantwortest du auch schon die erste Frage.
Wir haben noch
Frage
etwas mir, zu tun, ja. Nicht an ja. diesem Punkt, um diese Gabe, die Gott uns damals gegeben hat, wirklich zu würdigen.
Mhm. Ja.
Gleichzeitig wäre es eine unglaubliche Situation, wirklich festzustellen, dass Gott redet.
Ja.
Also das ist schon etwas, wo ich mir denke, das war bei allen erschwerten Situationen, die solche Propheten hatten, aber das war ein Vorrecht,
ja.
Zu wissen, Gott spricht und es ist so. Es ist keine Annahme, es ist ja. Einfach Wahrheit. Da waren sie, das brauchten sie auch, sonst hätten sie es nicht durchziehen können, was sie dann hatten. Und ich glaube, dass diese Demut, so ein Amt eigentlich nicht zu wollen, auch die einzige Befähigung dafür ist. Mhm. Weil die Hochmut über die Erkenntnis, das haben wir schon öfters diskutiert im Korintherbrief, die bringt einen zu Fall.
Mhm.
Also.
Ja. Das Amt ist kein leichtes. Das Privileg ist natürlich auch groß, was damit verbunden ist. Wenn ich überlege, wir hätten seit 2000 Jahren keinen Propheten mehr gehabt. Ich glaube, der Glaube von vielen von uns wäre etwas herausgefordert. Ich spreche jetzt mal von mir, als ich dann verstanden habe, dass Ellen White eine wirkliche Prophetin ist. Das war bei mir nicht so einfach, das, wie ich sie kennengelernt habe und wie die Geschichte hinten dran gewesen ist. Aber als mir das dann bewusst geworden ist, war das so wichtig, weil ich einfach verstanden habe, Gott spricht heute noch. Wir sind ihm als Gemeinde wichtig und er führt uns. Das ist eine Sache, die meinen Glauben gestärkt und gestützt hat, bis heute in einer Weise, die, das könnte man nicht vorstellen, wie es ohne wäre. Weshalb ich andererseits glaube, würde Gott jetzt nochmal jemanden berufen, egal wie schwer das Amt für diese Person wäre. Ja, ist nicht beneidenswert, aber wenn es so wäre, was würde das auch unserer Gemeinschaft für einen Auftrieb geben? Ich hoffe es zumindest.
Mhm.
Aber wir alle wissen, es gäbe dann auch wieder Kritiker und Skeptiker, dann würde es wieder losgehen mit dem Gerangel, ist das echt, ist das nicht echt und wir hätten Zerreißproben, die wir auch nicht gerne wollen. Ich freue mich, dass wir eine Prophetin hatten. Ich freue mich, dass diese Schriften bis heute nachwirken und auch bis zum Ende der Zeit weiter wirken werden und dass uns Paulus hier so gute Wegweisungen gibt, wie wir mit dieser und auch mit anderen Gaben umgehen können. Wir sind am Ende angelangt. Ich danke euch für die spannenden Beiträge. Jürgen, würdest du beten zum Abschluss?
Herr Jesus Christus, danke jetzt wieder für diesen Austausch, dass wir uns jetzt anschauen durften, wie du eben beschreibst oder schreiben lässt, die Gnadengaben für die Gemeinde, für uns, dass wir sehen, dass der Heilige Geist dafür verantwortlich ist, wie es ausgeschüttet wird und wie jeder Angaben bekommt und wie viel er davon bekommt. Und dass wir dadurch auch sehen dürfen, dass wir uns nicht gegenseitig messen müssen, der macht mehr oder der kann mehr und so weiter, sondern es liegt am Heiligen Geist, wie viel das er uns schenkt. Und dass wir dadurch einfach mehr Ruhe in der Gemeinde kriegen und uns nicht zu sehr an anderen messen oder auch nicht zu klein sehen, weil wir wissen, jeder kriegt eine Gabe geschenkt. Und jeder kann sich einbringen und jeder ist ein Teil der Gemeinde. Und hilf uns einfach, wie wir jetzt auch besprochen haben, am Ende, dass wir einfach immer versuchen, mit der Liebe an die Sache ranzugehen. Dass einfach so viel ändert. Amen.
Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie etwas für sich mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.